Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Sag mal, Kai, wo ist denn der Dr. Stefan? Der müsste doch schon längst da sein. Das Wartezimmer ist voll.
Ja, der hat angekündigt, dass er jetzt mit dem ersten Zug aus Paris kommt.
Aus vielleicht. Paris? Er ist doch gar kein Patient.
Ja, aber der deutsch-französische Jugendliteraturpreis. Und vielleicht bringt er ja was mit. So Pain au Chocolat oder so.
Ja gut, dann na, hoffentlich kommt er bald. Und hoffentlich hat der Zug keine Verspätung. Sonst habe ich ja heute den ganzen Arbeitstag alleine hier.
Ja, das wäre schlecht, weil, wie gesagt, Wartezimmer ist voll. Da haben wir einmal Völlig Mischugge ist da und das Buch vom Dreck. Und ganz wichtig, die Lena Stenz ist ja auch schon.
Ist in der 1.
Ja, die wartet ja auch schon.
Na, hoffentlich kommt er bald. Jetzt hat er auch noch einen Schlüssel vergessen, wenn er das ist. Das ist ja komisch.
Ja, mach doch mal auf, Kinder. Das kann doch nicht so schwer sein. Mir fällt ja bald der Koffer. Hier, nimm doch mal das Baguette. Hier, das sind 8 Baguette. Weil weißt du, wie schwer das ist? Ihr wollt doch ganz frisches Zeug haben. So, jetzt stell ich mal den Koffer hier hin.
Wie schmeckt das, wenn du jetzt schon später kommst?
Ich bin fix und fertig. Der TGW, der war ja knackevoll.
Ja gut, dann komm, mach mal da. Jäcksel, häng's mal auf.
Aber es war schön, es war schön. Ach, es war herrlich. Also es war, gut, es hat geregnet natürlich, aber es ist davon abgesehen war es nett. Es waren auch so viele Leute da, das glaubt man gar nicht. Beim Deutsch-Französischen, also bei mir, weißt du das überhaupt? Ich habe das erzählt, bei der Shortlist-Präsentation war ich gewesen.
Ich habe davon gehört.
Genau. Also das war eigentlich ganz großartig und so viele Leute da war sogar der Chef von der Notenbankchef, der französische Notenbankchef, François Villeroy de Gallo.
So?
Nein, aber der ist ja auch aus dem Saarland sozusagen.
Ah.
Ist der Villeroy?
Ach, das sind die Teller.
Das sind die Teller, das Porzellan.
Ach, so.
Der hat, ach, es waren ganz viele Grußbotschaften, der hat geredet, die Generalsekretärin vom Deutsch-Französischen Jugendwerk hat geredet, der Leiter von der Kulturabteilung von der Deutschen Botschaft in Paris hat geredet, die saarländische Staatskanzlei war vertreten und die Präsidentin von der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Also es waren ganz, ganz viele Grußworte am Anfang und natürlich die Leiterin der Kulturabteilung der Region Grand Est, da verspreche ich mir auch viel davon, das ist eine ganz junge, Lucille Steinhild. Ganz klug. Also ich glaube, da wird demnächst viel, viel mehr passieren. Und dann sind die Shortlist ist präsentiert worden, 12 Titel insgesamt, 6 französische und 6 deutsche. Und ja, also das war ganz spannend. Hinterher, schönes Come Together, bis irgendwann die Sicherheitsdienst kam.
Oh, das klingt
also ich musste halt zuschließen. So, ja, es war jetzt nicht, was irgendwas passiert
ich,
wäre, ja, aber irgendwann ist dann Schluss.
Also es war alles
irgendwann ist 10 Uhr abends und dann machen die auch, dann kommt der Sicherheitsdienst, wie das halt so ist. Gell.
Und dann habt ihr jetzt ein Preisträgerbuch festgelegt? Und
ja, ein französisches, ein deutsches, aber das war erst in der Jury-Sitzung dann jetzt gestern, ja, gestern deswegen. Das andere war vorgestern, das andere war jetzt gestern direkt, genau.
Und wann wird das präsentiert? Oder vorgestellt?
Am 14. Oktober wird das präsentiert auf der Europäischen Kinder- und Jugendbuchmesse. Also ich darf noch nichts sagen, gell?
Jetzt nein,
so kannst du mich ausquetschen mit Daumenschrauben, gell? Kannst du mich mit Riesling besoffen machen? Ich werde es nicht verraten.
Nein, musst du ja auch nicht. Das ist ja dann kurz vor der Frankfurter Buchmesse. Also da ist dann nochmal ein richtiger...
Das ist die Woche direkt vor der Frankfurter Buchmesse, ist nämlich die Europäische Kinder- und Jugendbuchmesse in Saarbrücken. So, aber jetzt nehmt doch mal das Baguette, schneidet euch was auf. Ja, ich hoffe, aber es mundet.
Ich
ist Bio-Baguette, ist Bio-Baguette, gell?
Ich esse aber jetzt nichts, sonst habe ich einen vollen Mund.
Ich zieh mir mal gerade den Kittel. Kittel, Kai, wo hast du den gestärkt? Ach da, ja, danke, ich stehe so. Ja, dann gehen wir direkt ins Wartezimmer, oder? Wo haben wir denn als Erd? Ach ja, ich sehe es, steht ja dran. Gut.
Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Lena.
Ich freue mich auch.
Ist ja sozusagen ein ganz kurzer Weg, kann man sagen. Einmal Berg runter, einmal Berg hoch. Also entre nous Heimspiel.
Wir sind quasi Nachbarn, wir Podcast-Nachbarn, ja.
Genau, und wir Kinderbuch-Nachbarn. Das ist ja, ich sage ja immer, das ist ja das Zentrum der Kinderbuchwelt in Hofheim, aber...
Ja, vielleicht wird es das.
Das wird es noch.
Ja.
Arbeiten wir stark dran, würde ich sagen.
Also wir müssten eigentlich mit der Stadt mal was machen, unbedingt. Müssen wir eigentlich mal gucken.
Der Stadt-Podcast schon ganz viel, der jetzt auch in Ferienspielen. Also die Kinder in Hofheim dürfen sich freuen, dass wir während der Ferienspiele auch podcasten tatsächlich.
Was machst du da? Rückst du da mit deinem Studio an sozusagen, mit dem kleinen Rode?
Genau, also das Studio passt ja zum Glück in den Koffer, in unseren Podcast-Koffer und der wird dann mitgenommen. Wobei die Stadtbücherei Hofheim, die sind ja schon von Anfang an mit dabei gewesen. gewesen bei mir und dem Bücheralarm und die haben selber schon eine tolle Ausstattung. Also die können selber podcasten und kriegen aber in den Ferienspielen Unterstützung.
Und seit diesem Monat haben die auch neue Räume. Also insofern, da ist alles dann vom Feinsten jetzt. Die Bedingungen sind wirklich optimal.
Ja, ich freue mich auch. Ich ziehe auch gerne ein. Ich bleibe auch ein bisschen länger. Da habe ich gar keine Probleme mit. Aber jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ja,
wahrscheinlich sagen, jetzt sind wir einfach unter die Polter, also in den Koffer gestürzt. Ja. Wir haben schon alles auf den Tisch gelegt. Es geht ums Thema Podcast. Im Podcast geht es um Podcasten und um die Geschichte des Bücheralarms. Die Geschichte hat ja erst ein bisschen kleiner angefangen.
Absolut, ja. Also es ist, ich bin auch selber noch manchmal auch da, hoppla, ne? Wie schnell manche Dinge sich entwickeln. Ich bin eigentlich auch noch frisch Podcaster.
Also vielleicht zu dir muss man sagen, du bist ja eigentlich Kommunikationsexpertin, Marketing-Expertin, Kommunikationsexpertin.
Da war mit Kinderbuch erstmal auch nicht so viel.
Es lag jetzt erstmal nicht auf der Hand, dass du sagst, ach, Kinderbuch mache ich ja seit 80 Jahren. Nein, sondern du bist ja irgendwie dazu gekommen.
Wie alt bin ich denn? Entschuldigung.
Ja, keiner von uns.
Oh, danke, es fühlt sich von gleich besser an.
Das ist doch so wie Anno Dickmilch, das ist doch so, seit 80, wenn ich sage, das mache ich seit 80 Jahren natürlich, also das mache ich ja auch nicht, nee.
Nee, tatsächlich, Marketing und Kommunikation mache ich seit vielen, auch wirklich schon seit vielen Jahren, 20 Jahren fast selbstständig. Und wie es dann so ist in der Selbstständigkeit, es kam Corona und damit nichts. Also es war ein großes Loch in der Kasse und verdammt viel Zeit plötzlich, die ich auch hatte. Und weil ich schon begeistert Kinderbücher lese, viele Jahre lang, nämlich mit meinen Kindern, der Große ist jetzt 23, und ich habe immer sehr begeistert vorgelesen, habe ich gedacht, oh, ich wollte immer schon mal das Medium Podcast probieren, wusste vorher nie zu was, also Fachthemen fand ich nicht so spannend und dachte, Kinderbücher, die müssen auch während Corona zu den Kindern nach Hause finden. Und ja, so ist mein Podcast-Projekt über Nacht geboren und das ist die Lesehäppchen-Show.
Wie kamst du auf den Namen Lesehäppchen? Also Häppchen, das ist ja eigentlich angenehm. Was Kulinarisches sozusagen, angenehm portioniert. Wie kamst du auf den Namen, Lesehäppchen?
Ja, tatsächlich, ne? Es sollten so Häppchen sein für Kinder. Also das Konzept war relativ schnell in meinem Kopf entstanden und es sollte was Kleines, Köstliches für die Ohren sein. Von daher ein vorgelesenes Häppchen, das ich den Kindern lese. Und dann kam die Marketingfrau auch ein bisschen durch. Ich habe nämlich geguckt, ist die Domäne noch frei?
Ach so, ja, das heißt, muss ja auch passen.
Genau,
muss, ja.
Es gibt eine Webseite, nicht nur einen Podcast, sondern auch eine Webseite dazu. Also die war frei. Und dann habe ich gedacht, super, und hatte dann einen Freund meines großen Sohnes gebeten, mir ein schönes Intro zu komponieren, weil damit steht und fällt natürlich so ein bisschen dieser professionelle Eindruck eines Podcasts, vor allem für Kinder. Und da habe ich nur gesagt, du, ich weiß gar nichts, ist für Kinder, ich habe mit Musik wirklich keine Ahnung, kannst du? Und dann sagte er, na ja, ich probiere mal. Und dann kam der Jingle und da sang er Lesehäppchen-Show. Und dann war es eben die Lesehäppchen-Show. Also der hat das perfekt gemacht und dann war der Name aus der Taufe gehoben.
Und das hört man jetzt immer am Anfang sozusagen. Jeder, der bislang, wie viel sind es Folgen inzwischen?
Inzwischen sind es über 50 in den letzten 2 Jahren, die ich ehrenamtlich für unseren Kulturverein auch gemacht habe. Und genau, das fängt immer gleich an. Die Kinder wissen, wenn die Melodie ertönt und wir können die eigentlich mal einspielen.
Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show.
Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Lust habt, mit mir gemeinsam in Büchern zu schmökern. Heute habe ich ein richtiges Urlaubsbuch für euch und wir machen uns gemeinsam auf die Reise nach San Francisco.
Der Kulturverein Dienenbergen, da spielt ja da auch eine Rolle. Das war irgendwie so ein bisschen das Dach. Wie kam denn dieser Kontakt zustande? Weil jetzt ist ja erstmal die Idee geboren, es ist der Jingle da, der Name da. Und jetzt plötzlich kommt noch der Kulturverein. Da hätte man jetzt erstmal gedacht, na, was hat denn der mit einem Kinderbuch-Podcast zu tun?
Genau, eigentlich in dem Sinne auch nicht richtig, ne? Also, aber ich bin im Kulturverein eben aktiv und bin da als Lesemama bei uns in der Bücherei. Und das war auch der erste Gang, den ich dann gemacht habe, als ich gesagt habe, okay, die Kinder sollen weiter Bücher bekommen, weil ich ja als Lesemama in der Bücherei gar keine Aufgabe während Corona hatte. Und dann bin ich eben genau durch unsere Kinderbücherei im Keller der Grundschule in Dienenbergen marschiert und habe mir so meine liebsten Schätze aus den Regalen genommen und mit nach Hause genommen, um eben genau daraus vorzulesen. Und dann habe ich zum Kulturverein gesagt, gesagt, wie sieht's aus? Ich mache das für euch mit. Also letzten Endes mache ich das natürlich ganz alleine, aber ich fand es irgendwie schön, das Signal zu geben, das kommt aus der Bücherei weiterhin. Weil wir haben sonst so um die, naja, immerhin 2.000, 2.500 Ausleihen im Jahr in unserer Kinderbücherei und dann eben null während Corona. Und die Idee war wirklich zu sagen, aus der Bücherei, auch die Wertschätzung der Leseförderung, die in den Büchereien und Bibliotheken stattfindet, da so ein bisschen mit einfließen zu lassen. Und deswegen hat der Kulturverein sich natürlich auch gefreut, auch in diesem schweren Corona-Jahr einfach auch so ein schönes und erfolgreiches Projekt mit unter seinem Dach führen zu dürfen.
Da wäre es jetzt ganz spannend zu erfahren, ob sozusagen von den Kindern, die sonst ausgeliehen haben, ob es da dann später Rückmeldungen gab und die vielleicht einzelne Bücher dann ausgeliehen haben. Weil du kannst ja kein ganzes Buch vorlesen, sondern immer nur Häppchen. Ob die dann gesagt haben, weiß ich nicht, ab einer Zeit, wo es wieder möglich war, sich Bücher auszuleihen. Oh, das habe ich mir gemerkt, das habe ich mir aufgeschrieben, das will ich wissen, wie es weitergeht.
Genau so und noch viel schöner, weil sogar als es auch gar nicht wieder möglich war, auszuleihen, haben die Kinder bei mir an der Tür geklingelt und haben gesagt, Lena, du hast so ein tolles Buch vorgelesen, hast du das noch da, können wir das mitnehmen. Und so habe ich dann an der Tür tatsächlich,
also zu Hause an der Tür.
Bei mir zu Hause an der Tür, mussten die Kinder, genau. Und das war auch das Schöne, ne? Weil ich, klar, also jetzt mit ein bisschen mehr Wissen zum Thema Podcasting weiß ich, das hört nicht an den Ortsgrenzen, auch nicht an den Ländergrenzen auf. Aber ganz ursprünglich hieß der Podcast für die Kinder aus Diedenbergen. Mhm. Kam noch relativ schnell hier aus Hofheim schon die ersten Beschwerden. Na, wir hören das auch. Und dann habe ich auch gedacht, okay, ein bisschen kurz gesprungen vielleicht. Mhm. Aber das
Na
war
gut,
so mein Testpublikum.
Genau. Wenn es nicht ausgeliehen ist von Diedenbergener Kindern, könnt ihr mal schauen, ob es denn.
Ja, und bei uns in der Bücherei gibt es tatsächlich eine Lesehäppchen-Ecke, also ein Regal, in dem die 50 oder knapp 50 Titel, die ich vorgestellt habe, auch zur Ausleihe stehen, weil tatsächlich ist es so, alle Bücher, die ich inzwischen auch von den Verlagen geschickt bekomme, um die vorzustellen, wandern dann, nachdem ich sie vorgestellt habe, eben auch in unsere Bücherei. Und so wächst der Fundus an Büchern. Und ich habe direkt am lebenden Objekt Kind gemerkt, tatsächlich kommen die Lesehäppchen in den Kinderzimmern an. Und das ist ein ganz besonderes Geschenk zu wissen, die Kinder hören mich gerne, denn die sind meine Zielgruppe. Auch wenn es Erwachsene gibt, die sagen, sie können super bei meiner Stimme einschlafen. Da bin ich auch irgendwie.
So, jetzt hören wir noch mal ein bisschen Lesehäppchen schon. Dann ist aber auch Zeit.
Genau, gute Nacht. Jetzt wird geschlafen.
Aber das war jetzt erstmal so ein ganz kleines regionales Projekt, wenn man das so, wenn es auch da heißt, für die Kinder aus Diedenbergen. Also Diedenbergen ist ein Stadtteil von Hofheim, der ist relativ klein.
Ja, Hofheim hat 7 Ortsteile, genau, und Diedenbergen eins davon, das Schneiderdorf.
Und dann muss man ja sagen, dass das relativ schnell schon auch über die Grenzen, nicht nur von Hofheim hinaus, Aufmerksamkeit erregt hat. Also es waren ja dann auch viele Autorinnen und Autoren da, die sie quasi als Gast mit integriert worden sind, die damit ihre Bücher vorgestellt haben, was dazu gesagt haben, oder die Kinder, genau, haben sie auch mit ihnen gesprochen. Und dann ging es ja doch relativ schnell auch noch weit über die Grenzen hinaus und wurde doch auch sehr gut wahrgenommen.
Ja, vor allem preiswürdig. Also du warst ja nominiert für den hessischen Lesepreis und deutschen Lesepreis. Passiert ja nur, wenn man halt auch wirklich wahrgenommen wird.
Ja, ist also dann dein Hintergrund als Kommunikationsexperte?
Ich fürchte ja.
Die richtigen Hebel
genau
tätig hast.
Ja, also tatsächlich, er tue Gutes und spreche darüber. Also es war am Anfang schon auch immer, dass ich gesagt habe, ich mache das nicht für mich, sondern für die Kinder. Das ist so das Wichtigste. Und habe dann irgendwann aber auch so nachts mal im Internet surfen entdeckt, weil ich komme ja gar nicht aus der Branche. Oh, es gibt sowas wie einen hessischen Leseförderpreis. Und das war, gucke ich aufs Datum, wann muss der eingereicht werden? Ah, morgen. Das ist ja ungünstig. Und dann bin ich aber morgens direkt frisch aus dem Bett gehopst und habe gesagt, okay, ich reiche meine Bewerbung jetzt einfach ein. Und dann habe ich ihn tatsächlich auch gewonnen für den Kulturverein Diedenbergen, den hessischen Leseförderpreis. Der war mit 7.000 Euro dotiert. Das hat natürlich den Verein sehr gefreut. Und ich wiederum durfte meinem Mann sein Mikrofon zurückgeben. Und das hatte ich ihm vom Schreibtisch gemopst und habe mir dann ein erstes eigenes Mikrofon.
Ja. An dieser Stelle wollen wir aber anmerken, dass man die Gewinnchancen nicht erhöht, wenn man nachts sagt, man macht morgen mit.
Nee,
man darf das auch
nicht.
Schon etwas früher einreichen. Das freut
das stimmt,
auch.
Das darf ganz man bestimmt, auch
ja. Ja, also von daher, aber es war, wie gesagt, weil ich ja so branchenfremd bin, also mit Kinderbüchern, mit Verlagen, mit all dem eigentlich nicht so viel zu tun habe, war das so ein bisschen reinkommen, reinrutschen, aber dann mit Kavums hatte ich so das Gefühl, weil innerhalb so kurzer Zeit den Preis und im selben Jahr das erste Mal für den Deutschen Lesepreis nominiert, letztes Jahr ein zweites Mal, also das ist schon toll und auch das Medienecho war super, aber was für mich am entscheidendsten es sind wirklich diese Rückmeldungen von den Kindern oder auch von Eltern und Lehrern, Lehrerinnen, die sich bei mir per Mail melden, an der Tür klingeln, mich bei Metzger, Bäcker treffen und sagen, Lena, bist du das in Mamas Handy? Und dann habe ich gesagt, ich weiß nicht genau, habt ihr Lesehäppchen gehört? Ja, oh Gott. Und dann eben auch Kinder,
darf
die
ich
sich...
Darf ich Autogramm haben?
Das noch, doch, eins habe ich jetzt. Ich war auf der Didakta jetzt vor 2 Wochen und da durfte ich mein erstes Autogramm geben. Tatsächlich habe ich ein bisschen stolz. Mhm. Aber ja, genau. Nee, ansonsten wirklich die Kinder, die kommen und schreiben und sagen, oh, uns interessieren die Bücher, mach weiter, das ist schön. Oder auch ganz zauberhafte Geschichten von Kindern, die sich bewerben, dass sie bei mir mitmachen dürfen. Weil das ist auch Teil des Konzepts. Die Kinder dürfen mitpodcasten.
Und wie war dann der Kontakt zu den Autorinnen, Autoren und Verlagen? Auch das ist ja dann immer, man kommt mit einer Idee, die ist erst vielleicht nochmal neu. Wir machen jetzt so eine Häppchenshow für Kinder als Podcast. War dann da überall eine Bereitschaft da, dich zu unterstützen?
Die war riesig tatsächlich. Also auch da Naivität im ersten Schritt, dass ich einfach nur gesagt habe, oh, ich nehme meine Lieblingsbücher und habe da gar nicht intensivst über Urheberrechte nachgedacht. Großer Fehler, wobei eigentlich nicht, weil die Verlage so wahnsinnig nett und offen waren. Die haben natürlich auch während Corona ein Stück weit die Krise auch an der Stelle erkannt, dass die Autorinnen und Autoren ja nicht mehr zu den Kindern in Lesungen gehen konnten und in Schulen gehen konnten und plötzlich so ein großes Vakuum in der Leseförderung entstanden ist. Und das habe ich ein bisschen schließen können an der Stelle. Und deswegen jeder Verlag, den ich angefragt habe und kurz das Konzept vorgestellt habe, darf ich ein bisschen lesen. Die haben dann manchmal gesagt, ja, aber
Nicht so viel.
Und dann habe ich gesagt, na, mehr als 10% werden es ohnehin nie. Und bei dem einen Verlag erinnere ich mich noch, beim Oettinger Verlag, da hatte ich es auch direkt einfach ganz vergessen und habe dann erst Wochen später Kontakt dort zu den Damen in der Pressestelle gehabt. Und die haben dann gesagt, Frau Stenz, so geht es eigentlich nicht. Aber es ist wirklich ein schönes Projekt. Wir unterstützen das. Sie dürfen es auch drin lassen. Und ich gesagt, oh Gott, es tut mir leid. Und inzwischen gebe ich natürlich auch, Seminare in Bibliotheken zum Thema Leseförderung per Podcast. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, das Urheberrecht, denn wir wollen ja die Rechte der Autoren an ihrem geistigen Eigentum auch schützen. Das ist, ich habe es am Anfang ein bisschen missachtet an der einen oder anderen
Learning
Stelle.
Also Learning by Doing könnte
total
man sagen, Step by Step. Und jetzt gibst du Seminare. Was vermittelst du da sozusagen? Oder für wen ist das gedacht? Für wen sind die Seminare gedacht?
Also im ersten Schritt waren es tatsächlich die öffentlichen Bibliotheken, die auf mich zukamen und gesagt haben, oh, ist das das neue Format für Bibliotheken? Und ich bin der festen Überzeugung, in der Leseförderung ja, aber es eignet sich natürlich auch für viele andere Dinge, die mit und um Literatur, genauso wie in eurem Podcast ja auch, ne? Aber die Bibliotheken haben schon festgestellt, man braucht nicht so viel an Equipment und selbst das Know-how. Ich habe mir das ja auch von der ersten Folge an alleine beigebracht. Es ist keine Operation am offenen Herzen, so ein Podcast, Gott sei Dank. Man kann es also relativ schnell erlernen, was man so als Basics braucht.
Aber die sind ja auch von Schritt zu Schritt professioneller geworden. Dann.
In der Tat. Ja. Also ich empfehle niemandem, und ich weiß, die meisten machen es dann prompt, in die Episode 1 mal reinzuhören, weil das waren wirklich die blutigen Anfängerschritte. Ne? Also auch inhaltlich stimmen da ein paar Sachen nicht. Mein Sohn, wenn der mich quälen will mit, Mama, komm, wir hören einen Podcast zusammen. Ja, gerne. Ein Lesehäppchen auch. Ja, inzwischen habe ich mich an den Klang meiner Stimme gewöhnt, es geht besser, aber am Anfang war das auch schrecklich. Und dann sagt er, komm, wir hören die Episode 1. Und dann, nein, bitte nicht. Die ist wirklich
okay,
schlimm.
Sag gleich, was du willst. Was willst du von mir? Sag
so. Und dann sag ich, will zacken.
Ja, so, genau. Aber Stimme ist auch nochmal so ein Stichwort, wenn du sagst, deine Stimme, weil du hast eine andere Stimme. Du nimmst ja eine andere Stimmlage ein. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine gedachte Figur sozusagen, die du gedanklich bist, weil deine Stimme verändert sich ja und auch deine Form. Wie gehst du daran oder was steckt da sozusagen? Oder stellst du dir einfach vor, ich sitze jetzt Kindern gegenüber und dadurch verändert sich die Stimme.
Ich bin jetzt in der Rolle der Lesemama, aber eigentlich hinter einem Mikro und...
Genau. Also es ist schon, dass ich das nicht Lena bin in dem Sinne, ne? Sondern das ist Lesehäppchen-Mama, die dann da liest.
Also weil das ist so eine Fröhlichkeit,
ja,
die
ja,
da
ja,
so einmal die Luft holen.
Ja,
das glaube ich. Also ich habe gedacht von 2 Folgen, wo ich dachte, oh, hält man das durch? Also dieses, man hat ja so, als wäre es festgetackert, ne? Diese grinsende Fröhlichkeit. Sozusagen, wo man dann sagt, geht das? Also, aber das ziehst du durch.
Ja, es ist eben, also ich finde, es ist natürlich ein Stück weit ein Kunstformat. Es ist ja auch kein ganz klassischer Podcast, den ich mache, denn es wird auch geschnitten, relativ viel sogar. Also meine meisten, also ich verlese mich natürlich auch, die sind, bleiben fast alle nicht drin, außer sie sind sehr unterhaltend. Unter anderem, weil ich weiß, dass Kinder dieselbe Episode auch 5, 6 Mal hören, ne? Wie mit einem Hörspiel eben auch, wenn ihre Lieblingsfolgen, ihre Lieblingsautorin haben, die mein Gast ist in der Lesehäppchen-Show. Und dann finde ich das einfach auch Atemgeräusche und so, das kann sehr innervierend sein, ne? Und ich mache leider auch Schmatzgeräusche. Man lernt über seine Stimme so viel, wenn man sich das erste Mal selber über Kopfhörer hören muss. Und das machen ja auch die Kinder. Also 80%, wenn nicht sogar mehr, der Kinder hören über Kopfhörer. Das heißt, es ist ein wahnsinnig intimes Medium. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, das muss schon ein besonderes Hörerlebnis sein. Das kann nicht so ein Erwachsenen-Talk sein, ne? Dass Erwachsene jetzt relativ, ja, ich sag mal, für Kinder langweilig viele Stunden miteinander reden sollen. Dann die Kinder sollen so ein bisschen das Gefühl von, oh, ein kleines Feuerwerk für mich. Das ist gute Laune. Trotzdem kann der ein oder andere vielleicht auch sagen, oh, das ist mir zu viel, aber das ist legitim, weil von den Kindern wiederum bekomme ich die Rückmeldung, das ist genau richtig. Gerade für die Zielgruppe, ne?
Also ja, da muss es ja passen.
Genau. Und für Grundschulkinder, Erstleser passt das super. Und die nackten Zahlen geben mir, glaube ich, auch ein Stück weit recht. Also inzwischen wird die Lesehäppchen-Show in über 50 Ländern gehört und ist über 100.000 Mal angehört worden. Und das hätte ich wirklich vor 2 Jahren, als ich, manchmal bekommt man so Facebook-Erinnerungen, ne? Ganz stolz einen Artikel geteilt, die Lesehäppchen haben schon 500 Zuhörer. Und ich so, wow, 500, oh mein Gott, die magische Grenze. Das habe ich damals stolz gepostet, ne? Weil ich habe gedacht, wie lange dauert das denn, bis ich in der Bücherei des Kulturvereins, die in Bergen im Keller 500 Kinder mit einer Geschichte glücklich machen konnte. Und ja, jetzt sind es über 100.000. Na, das ist natürlich schon.
Aber in 50 Ländern, das ist ja, du machst das nicht in 8 Sprachen, sondern du machst das ja auf Deutsch weiterhin.
Genau.
Also das heißt, das sind
deutsche Schulen ganz viel, die das auch hören. Ne? Eben auch Kinder von Diplomaten, die im Ausland leben, die einfach so eine Verbindung zum deutschen Kinderbuch finden können. Und eben Autoren, die Besonderheit der deutschen Sprache. Wir haben natürlich alle unsere Dialekte, die wir auch mitbringen und so. Und das fließt alles mit ein. Und über Spotify und Co. ist es eben einfach überall hörbar. Und das ist schon ganz besonders schön. Also es kommen dann auch Nachrichten aus China, habe ich schon Mails bekommen, und aus Kapstadt. Und also für mich eine kleine Weltreise manchmal, wenn ich die E-Mails der Kinder bekomme.
Die musst du alle mal abreisen dann zu
sehr
deinen
gerne.
Fans.
Sehr gerne. Ja, die dürfen mich alle einladen. Ich bin für alles offen.
Lina on Tour, das sehe das schon. Die große 23 wird das Jahr.
Die Kinderbuchpraxis überall gehört wird.
Ja, das wissen wir nicht. Ich glaube nicht in Kapstadt.
Auch Auslandskrankenscheine. Also von
das machen wir, aber ich glaube in Kapstadt wüsste ich jetzt nicht.
Na gut, aber Goethe-Institute sind ja auch, also ich weiß es, in Finnland, das Goethe-Institut ja auch ein sehr, sehr großes
Thema.
Machen da sehr viel zum Thema Diversity und unterstützen Forschungsprojekte. Also da gibt es eine überraschenderweise, ich habe am Anfang auch gedacht, huch, was hat denn das Goethe-Institut in Finnland damit zu tun? Aber da ist vieles möglich weltweit, wenn man denn was hat, was irgendwo als, oh, das hatte ich schon immer gerne mal gehört oder schon immer gerne mal gehört.
Ja, was ja auch bedeutet, das gab es noch nicht. Das muss man ja auch so sehen. Also es würde wahrscheinlich nicht so, kennen wir ja alles schon, sondern wenn man in China und Kapstadt und so weiter, dann heißt das eben, das gab es noch nicht und deswegen wird es wahrgenommen, entdeckt und gehört.
Ich glaube auch, also ich war damals auch ein bisschen erstaunt, dass das eigentlich so das erste Format dieser Art überhaupt wirklich mit der Zielgruppe Kinder ist. Also für mich war das der leichteste Zugang zur Kinder- und Jugendliteratur, eben über die kindlichen Zuhörer auch da zu gehen und zu sagen, für euch mache ich das. Und trotzdem hat man natürlich auch viele Erwachsene, die das mittlerweile schätzen und auch Buchhändlerinnen und Buchhändler oder Lehrer, die anfragen und sagen, das ist schön und toll. Und so ist das Projekt ja letzten Endes auch zum Wachsen gekommen, weil das war ja nur der Startschuss eigentlich.
Dieser Schritt von den 500 auf die heutige Zahl zu kommen, das ist aber dann auch, denke ich, deinem Talent als Kommunikationswissenschaftlerin geschuldet, weil Naja, oder ist das nur, meinst du, es ist nur die Mundpropaganda?
Nee, ich glaube, es sind vor allem auch die schönen Bücher. Also das ist ja das, was ich eigentlich erwecke, sind ja die Buchstaben zwischen den Buchdeckeln, die durch mich eine Stimme bekommen und zu den Kindern in die Kinderzimmer kommen. Und ich habe, glaube ich, auch immer ganz schöne Titel. Das ist manchmal, man weiß ja auch noch nicht, ne, wen stelle ich vor. Klar, manchmal sind so die ganz bekannten aktuellen Autoren und Autorinnen. Margit Auer jetzt in der Geburtstags-Lesehäppchen-Show. Haben wir auch noch mal einen ganz tollen Gast. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon verraten soll. Das Lesehäppchen ist noch nicht draußen. Es dauert noch ein bisschen. Aber eben eine der bekanntesten Kinderbuchautorinnen der Gegenwart. Kann man schon mal ein bisschen rätseln, wer es sein könnte. Ja, ihr dürft dann, wenn ihr die Lesehäppchen noch nicht kennt, dann hört mal rein. Ich versuche vor dem 8. meine Geburtstagsepisode, die auch dann schon längst überfällig ist, endlich rauszubringen. Also von daher, genau.
Geburtstagsepisode heißt der wievielte?
Zwei Jahre
Lesehäppchen-Show. Nicht der wievielte, sondern zwei Jahre.
Okay. Genau.
Jetzt ist ja aus der Lesehäppchen schon noch mehr geworden. Jetzt gibt es ja den Bücheralarm. Das heißt, jetzt ist ja aus dem Projekt von dir eigentlich so ein Projekt für viele mit Partnern und so weiter geworden. Was war denn das dafür ein Hintergrund, dass du diesen Schritt gegangen bist?
Genau, das war wirklich so diese Erkenntnis, da geht noch viel mehr. Also Leseförderung ist so ein unfassbar wichtiges Thema für unsere Gesellschaft, aber auch für unsere Kinder, die momentan schlichtweg im digitalen Dschungel untergehen. Und da finde ich es noch viel wichtiger als früher schon, glaube ich, oder vielleicht in den letzten 10 oder 20 Jahren, dass wir einen Fokus auf die Leseförderung setzen. Und zwar mit spannenden neuen Projekten. Und auch da bin ich gar nicht in dem Sinne selber so super kreativ gewesen, sondern es war eben die Anfrage von der Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in Wiesbaden, die in der Hochschule Rhein-Main auch mit aufgehängt sind, die gefragt haben, ja, können Sie denn Seminare geben dann auch für Bibliotheken? Da habe ich gesagt, ja, klar. Und als dann mir klar wurde, oh krass, die Bibliotheken interessieren sich eben tatsächlich genau auch für dieses Format, das ich als so befruchtend eigentlich empfinde, habe ich gedacht, okay, jetzt wird's spannend, wir machen gemeinsam ein Netzwerk für die Leseförderung, was Moderneres, Neueres, ein Stück weit auch interaktiv, weil immer auch eigentlich Kinder eingeladen werden sollen, so wie bei den Lesehäppchen auch, mitzumachen. Und so war der erste Schritt jetzt, da sind wir im November, und jetzt sage ich auch schon immer wir, ne? Dabei ist es immer noch, also ich und der Bücheralarm.
Ja, ja.
Aber jetzt eben doch auch tolle Partner, die sich auch als Partner committen und wirklich auch finanziell Anteil nehmen, einen Beitrag dazu leisten, dass das funktionieren kann. Und wir 50 Bibliotheken in diesem Jahr einladen konnten, eine eigene Podcast-Episode mit dem Bücheralarm zu machen, nach einem ähnlichen Konzept, aber eben auch mit ganz viel Freiheit. Also die dürfen das so machen, wie ich das vorgemacht habe. Die können aber auch ganz anders einsteigen in das Thema Jugendbuch. Was die alle gemein haben, ist ein Buchtitel, ein Autorinnenkontakt. Manchmal ist es auch eine Übersetzerin, Übersetzer oder der Illustrator. Die Illustrator, ja. Also auch ganz wichtig im Bereich Kinderbuch. Und so entstehen momentan in 50 Bibliotheken in ganz Deutschland, von Hamburg bis zum Bodensee, von Ost nach West, Kinderbuch-Episoden zum Bücheralarm. So heißt nämlich der große Bruder von den Lesehäppchen.
Die sind jetzt auch einmalig sozusagen. Also was weiß ich, die Bibliothek, das würde mich interessieren, in Friedrichshafen, die macht aber dann eine Folge und nicht noch
genau.
Und noch und noch. Und die werden dann aber auf einer Website gesammelt.
Genau, also wir haben auch da einen Kanal, das ist der Bücheralarm. Den findet man bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, aber auch unter bücheralarm.de. Wir haben auch da eine Webseite und dort finden sich natürlich alle Episoden. Momentan sind es, glaube ich, 15 Stück, die online sind. Ursprünglich wollten wir jede Woche eine neue machen. Das hat aus Corona sei Dank Gründen auch schon wieder nicht so richtig geklappt. Ne, Corona ist halt trotzdem ein Riesenhemmschuh, weil die meisten Bibliotheken sagen, wir wollen wirklich gerne Kinder, ganze Schulklassen mit in dieses Projekt mit reinnehmen. Dann haben wir auch die größten Multiplikatoren, weil die Kinder selber, das ist so meine Botschaft, werden zu Lesebotschaftern. Die, indem die mitmachen, machen die Werbung für die Bücher, für das Lesen. Und das ist so viel authentischer, als wenn wir Erwachsene mit erhobenem Zeigefinger sagen, jetzt lies aber mal das Buch, ne? Das ist wirklich gut, jetzt lies es wirklich mal.
Die Peer Group ist entscheidend.
Genau.
Ja. Und da bist du jetzt auch im Alter ein bisschen offener, also bei der Lesehäppchen-Show ist es ja eher das Kinderbuch Grundschule und jetzt kam zweimal schon das Wort Jugendbuch. Also das Bücheralarm-Konzept ist ein bisschen offener für unterschiedliche Altersgruppen.
Grundsätzlich sind Kinder ja auch sehr offen. Also ich habe auch in der Grundschule, zweite Klasse jemanden, also schon viele Kinder auch kennengelernt, die wahre Leseratten sind und selbst in der zweiten Klasse schon den Harry Potter durchhaben. Und dann gibt es Fünft- und Sechstklässler, die sich immer noch schwer tun und am liebsten große Buchstaben und nicht so voll beschriebene Seiten haben. Also es ist ein sehr fließendes Konzept und so ist es ein Stück weit auch. Da sind aktuell in den Bibliotheken schon mehr Buchtitel für Jüngere drin, also auch so bis 10 Jahre. Aber es gibt immer mal wieder ein Ausreißer und das passt gut, weil das Buch wird ja begleitet von Kindern, von Bibliotheksmitarbeiterinnen. Und aber nichtsdestotrotz, die Zielgruppe aus den Bibliotheken bleibt, ist erstmal Erstleser so, ne, im gröberen Rahmen. Aber wir wachsen natürlich weiter. Und jetzt im November gehen wir schon in die zweite Entwicklungsstufe des Bücheralarms und ganz folgerichtig müssen wir in die Schulen mit dem Bücheralarm. Und das findet im Moment schon statt an 19 Pilotschulen bundesweit. Und wir haben sogar auch eine Schule in der Schweiz, die ich jetzt herzlich grüße, weil die haben mir letzte Woche die erste fertige Episode aus einer Schweizer Schulklasse geschickt. In Bar sind die und die sprechen auch ganz zauberhaft. Es ist ganz wahnsinnig schön. Also auch da, wir machen eine literarische Reise mit den Kindern durch Deutschland, aber jetzt eben auch bis in die Schweiz und das klingt fantastisch.
Du bist dann immer vor Ort, du reist mit.
Nee, leider nicht. Ach so, das wäre auch schön. Nee, auch Gott, meine Familie wird mich erschlagen. Nein, also das nicht. Die bekommen allen Support in Form von Tutorials, Dokumentationen, Datenschutzerklärungen, all das, was man so braucht, um auch mit Kindern arbeiten zu dürfen. Aber die machen das selber vor Ort, ein bisschen mit meinem Coaching und meiner Anleitung. Aber die Lehrer dürfen das selber mit ihren Schülern.
So ein Koffer mit Material und allem und die kriegen das dann also zur Verfügung gestellt und dürfen dann selber kreativ werden.
Ganz genau. Also da sage ich auch immer, bitte schränkt euch nicht ein in eurer Kreativität. Was die auch immer mitbekommen haben, ist eben auch da wieder der Kontakt zu Autoren oder Autorinnen. Die Verlage unterstützen das sensationell. Also wir haben jetzt viele große Kinderbuchverlage und eben auch kleine, die dieses Format so schätzen und da ganz freudig und kreativ mit reingesprungen sind und gesagt haben, was für eine schöne Form der Leseförderung, an der wir da teilhaben können.
Bietest du Support, wie man so das Neudeutsch nennt, an? Also die dürfen dich anrufen und sagen, wie funktioniert da irgendwas, klappt nicht oder sie verstehen es nicht?
Die Lena Hotline.
Die Lena Hotline. Nein, also ein bisschen Lena Hotline kriegen die. Also die dürfen anrufen, wenn was gar nicht klappt. Und es kommt ab und zu mal vor und es ist eigentlich auch schön, weil man dann immer wieder so, ich lerne ja auch in dem Projekt, ne? Also ich habe das so nicht kommen sehen und deswegen muss ich auch immer mitlernen mit meinen Bibliotheken und jetzt mit meinen Lehrerinnen und Lehrern und auch Referendaren, weil die sind auch schon ganz aktiv mit dabei. Die bekommen erstmal so eine Einstiegsveranstaltung mit mir. Virtuell treffen wir uns und dann erkläre ich denen nochmal das Konzept, das Format, aber auch ein paar technische Aspekte, die einfach zu beachten sind. Das Allerwichtigste ist immer die Faustregel, ne? Wie weit muss ich vom Mikrofon sein, damit man diesen schönen, satten Podcast-Sound bekommt. Und das fällt den Schülern sehr schwer. Deswegen
und wie nah muss man ran? Wie nah oder wie weit muss man
Faustregel
ran? Wie ist das denn?
Genau, also wir merken das jetzt, ne? Wenn ich so nah rangehe, ist es ouch. Ja. Viel zu laut, da muss man auch schon leiser sprechen.
Also muss es hören oder?
Da hört
oder
man
muss
das
die Faust
auch mal.
Dazwischen sein?
Sollte dazwischen besser nicht. Ich sage auch immer beim Vorlesen nicht das Buch dazwischen. Das ist auch nicht schlecht. Aber deswegen können die so ganz praktische Sachen machen. Und ich habe jetzt auch schon viele Workshops in Schulklassen tatsächlich gegeben und war beispielsweise in Bad Homburg in der Schule in der sechsten Klasse. Sogar 4 Stunden haben wir zum Thema Podcasten geübt und gemacht. Und die realisieren jetzt mit ihrer Lehrerin eine ganz tolle Podcast-Folge. Aber wir machen das auch digital in Form von Videotrainings mit den Schülern und Schülerinnen. Und es klappt sensationell. Und das ist das, was mir auch die Kraft für dieses sehr energieraubende Projekt gibt, weil das ist jetzt wirklich Vollzeit. Meine Agentur gibt es quasi gar nicht mehr, sondern es gibt nur noch den Bücheralarm und die Lesehäppchen in meinem Leben, neben meiner Familie. Und da gibt's
aber das
immer
ist ja auch eine Form der Kommunikation.
Absolut.
Also
super.
Leseförderung im 21. Jahrhundert ist vielleicht ja genau das. Also
und ist offensichtlich auch voll mein Ding. Das wusste ich ja vorher auch nicht. Ja, genau. Ja. Also es ist jetzt es ist wirklich meine Mission, auf der ich
durch
mich jetzt
Corona
befinde.
Zum Traumberuf.
Es ist so. Ja. Es klingt schnulzig, aber es ist wirklich so. Also es macht mich total glücklich. Ja.
Ich sag mal, das ein oder andere hat Corona ein bisschen in den Hintergrund gedrückt und andere Dinge hat es eben nach vorne geschoben, weil die Möglichkeiten oft da sind. Und dann ist es doch schön, wenn man auch in der Leseförderung quasi mit ein bisschen Zwang durch die Situation Ideen entwickelt, die dann offenbar ja auch offene Türen einrennen und wo ja noch wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial da ist. Also wo Bibliotheken dabei sind, wo Schulen dabei sind. Und ich glaube, das kann man ja noch ein bisschen weiter treiben. Also da gibt es ja noch viele, auch ich weiß nicht, denke immer die ganze Zeit drüber nach. Na, für Jugendliche ist das ja genauso spannend. Also gerade die machen ja einfach auch wahnsinnig viel mit Videogeschichten. Wir haben mit den Litteren Hauten ja auch verschiedenste Projektformen, die Peer-to-Peer dann auch Bücher vorstellen. Und da ist natürlich Podcast auch eine sensationell gute Möglichkeit.
Und es ist eben auch so, dass wir natürlich genau in die Lebensrealität der Jugendlichen kommen mit diesem Podcast-Projekt. Also spätestens ab der 7., 8. Klasse aufwärts braucht man in der Klasse nur fragen, hat einer von euch schon irgendwie mal Audioschnitt mit Audacity oder irgendeinem anderen Programm gemacht? Da gehen sofort die Hände hoch, die Lehrer erstaunt. Ja, in welchem Fach? Nur zu Hause, privat, macht Spaß, ist ja umsonst. Also wir haben neue Form des Lernens auch, denn die Schüler können ihre Medienkompetenz an manchen Stellen den Lehrern vermitteln und zeigen und haben am Ende einer Unterrichtseinheit mit dem Bücheralarm nicht nur ein komplettes Buch gelesen, sondern auch mehr als nur eine Klassenarbeit, sondern eine fertige Podcast-Episode, die sie selber bei Spotify hören, teilen, kommentieren, verbreiten dürfen. Und auch da, also die werden zu Lesebotschaftern in den weiterführenden Schulen. Das
also
ist ganz toll.
Also an all die Bibliotheken, die jetzt zuhören, an all die Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt zuhören.
Und sich, an zum Beispiel die Buchhändlerinnen und Buchhändler, die Leseclubs haben zum Beispiel.
Ja, also an all die, die sozusagen sich vielleicht noch nicht so recht trauen, also einfach mal reinhören, das wäre das eine bei dir, und auch Kontakt aufnehmen, weil über den Bücheralarm kann man ja dann das eine oder andere machen, kriegt sogar den Koffer, wo man dann, oft ist es ja, muss ich mir das alles jetzt zulegen und oh Gott, und den mache ich vielleicht ja nur einmal und vielleicht wird es so. Also all das ist niedrigschwellig, das kann man tun. Wir könnten noch wahnsinnig viel mehr sagen, aber unsere Zeit ist um, und deswegen reinhören ist, glaube ich, der Appell.
Ja, wir werden auch immer professioneller in der Kinderbuchpraxis und merken da, wer weiß, was da noch für Entwicklungsmöglichkeiten bestehen, Stefan.
Ja, vielleicht müssten wir uns auch mal an die Zielgruppe direkt noch wenden.
Kommt doch mal zum Vorlesen vorbei. Ich könnte manchmal auch männliche Stimmen gebrauchen.
Ja, du, also das mache ich gerne.
Du musst aber immer lächeln bei mir. Das hast du ja vorhin schon gesagt, das ist anstrengend bei den Lesehäppchen.
Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Also okay, hiermit versprochen, wir kommen zum Lesen bei dir vorbei.
Ja? Darf ich dann auch Hanni und Nanni lesen? Nein. Ich muss dann auch was, wenn man schon eine männliche Stimme hat, dann muss man, aber der Jochen Till war doch auch schon bei dir.
Der Jochen Till war schon da, genau. Also wir haben viele
wir lesen,
sehr,
also wir lesen
aber
alles.
Ihr könnt alles.
Wir lesen
alles.
Also wir können auch alles.
Ich traue euch einiges zu,
ja,
ne?
Ja,
also
genau.
Von daher.
Ja, uns auch. Ja, wir haben auch mehrere Stimmen, also insofern, da geht was. Gut, vielen Dank, dass du da warst.
Ja.
Und ja, dann freuen wir uns auf den nächsten Besuch bei dir.
Sehr schön, dann auch
von
bald.
Von einem Berg zum anderen
Berg. Genau, jetzt fahre ich gleich wieder den Berg hoch und genießt ihr noch den Tag. Danke für die Einladung in eure Praxis. War sehr schön bei euch.
Also, ja, bis dann bei dir. Tschüss.
Wir haben jetzt Völlig Meschugge von Andreas Steinhöfel und Melanie Garanin.
Ja, da fange ich doch gerade mal an. Jetzt
ist
ganz schön schwer.
Novel?
Ja, das ist eine Graphic Novel. Völlig Meschugge, vielleicht sagt dir das was. Der Andi Steinhöfel hat mit Klaus Döring und Adrian Bickenbach ja schon mal ein Drehbuch geschrieben. Das hat das ZDF für Kika verfilmt. Und jetzt haben wir aber sozusagen diese Geschichte als Graphic Novel. Und die Melanie Garanin, die man auch inzwischen bei uns schon gut kennt, die hat das gemacht, und ich finde, die hat es wunderbar gemacht, weil dadurch kriegt es einen ganz anderen Touch mit den Zeichnungen. Es sind auch also koloriert, das ist jetzt nicht wie manche Graphic Novel, die sind ja dann durchaus einfarbig. Hier es hat eine gewisse Leichtigkeit, es hat einen ganz leichten Strich. Erinnert manchmal bei einigen Figuren so fast so ein bisschen bei Saint-Pé, wenn du die kennst, ne? Le Petit Nicolas. Da ist es so, wo man denkt, und diese Charaktere, finde ich, die sind sehr gut getroffen. Es sind eigentlich drei Figuren. Wir haben Benny, Charlie und Hamid, der kam als Flüchtlingskind aus Syrien, und die eine ist Umweltaktivistin und die ruft ständig sozusagen auf, an Demos teilzunehmen. Und dann den ganz klugen eben Jungen, der Benny. Und der Benny ist, was am Anfang gar nicht so klar ist und ihm auch nicht klar ist, weil man in der Familie gar nicht so drüber spricht, der ist Jude. Und er bekommt von seinem Opa, den er sehr mag, bekommt er dann eigentlich könnte man sagen, auf dem Sterbebett in die Hand gedrückt, eine Kette mit einem kleinen Davidstern. Und das führt dann zu einer ganzen Reihe von Verwicklungen, wo auch zwischen Hamid, der sozusagen beeinflusst ist dann von seinem älteren Bruder, der so auf dicke Hose und ganz cool macht, da werden also anhand dieser Freundschaftsgruppe, die auch auseinanderdriftet und am Ende aber wieder zusammenfindet. Themen wie Antisemitismus, Mobbing, Gewalt, die werden auf eine wunderbare Art, finde ich, eben ohne was zu beschönigen, deutlich gemacht. Und es sind einmal die Texte, die sehr klar sind, sind sehr kurze Texte. Und dann aber auch die Zeichnungen. Also wenn man sich nur mal diese Zeichnungen anguckt, die sprechen dann für sich und die spielt auch wunderbar mit Formen. Es gibt wahnsinnige auch Anspielungen, tolle Anspielungen auf bestimmte andere Dinge. Also wie sie das macht, das ist großartig und gelungen. Und die traut sich auch eben mit Weißraum zu arbeiten. Mhm. Viele müssen ja unbedingt alle Seiten da voll quetschen. Hier hat, vielleicht auch dem Verlag sei Dank, hat man gesagt, nee, da spart man nicht. Das ist ja oft so eine Sache von den Seitenanzahlen. Man sieht hier, es ist ein dickes Pfund. Und ich finde es rundherum gelungen, weil man möchte es gar nicht mehr aus der Hand legen. Man liest und liest und liest. Und möchte wissen, wie es weitergeht. Und das ist, finde ich, hier in dieser Kombi viel, viel besser, als wenn das jetzt ein Text, reines Textbuch geworden wäre. Mhm. Ich glaube, das wäre schwerdings. Vielleicht werden viele in der Mitte stecken geblieben. Und hier ist es gut gelungen.
Aber es klingt jetzt schon so ein bisschen nach einem Themenbuch oder einem Problembuch, wo so ein Thema so sich so durch die Geschichte zieht. Oder
es gibt ganz viele Probleme. Also dadurch ist es nicht das eine, sondern es gibt ganz viele eben, die sich in unterschiedlichen Formen ausdrücken. Und natürlich, wir haben Gut-Böse, die Fronten haben wir auch, aber die auch immer wieder aufgeweicht werden. Und man merkt dann auch, wieso sowas ist. Also wie jemand zum Beispiel, es gibt ein Mädchen, die früher im Kindergarten und in der Grundschule noch sozusagen waren die zusammen, da waren sie zu viert und irgendwann hat sich dann bei ihr was geändert und wieso sich das geändert hat und dann merken sie, vielleicht waren sie auch schuld daran, dass sie das Mädchen haben links liegen lassen irgendwie und nicht so beachtet haben. Also es ist eine Ursachenforschung, die aber, die kommt sehr, sehr logisch daher und nicht so eben mit pädagogischem.
Ja, ich habe nur deshalb gefragt, weil das Buch, so wie ich das jetzt auch in der Presse ein bisschen gesehen habe, ja oft diesen Antisemitismus-Stempel oder ein Themenbuch zum Thema.
Ja, aber es ist viel mehr als das. Also das eigentlich das große, also ist ein Thema, aber auch Mobbing und Gewalt ist ein großes Thema. Und hier wird sehr, sehr greifbar. Ich glaube, das liegt auch, sicher liegt es an Andi Steinhöfel, wie er es sozusagen komponiert hat oder sozusagen angelegt hat.
Aber auch an den Illustrationen.
Die Garanin ist da großartig. Also da, das muss man sagen.
Also eine klasse, glatte Empfehlung.
Glatte Empfehlung. Ach, Carlsen Verlag, muss man noch dazu sagen, damit man weiß, wo es ist. Und was hast du mitgebracht?
Ja, bei mir
war was liegt denn da? Dreck, oje, sehe ich da.
Das große Dreck, Buch vom das? Dreck, ein Aha. ganz großes Buch, erschienen im Gerstenberg Verlag. Und ich suche mir ja immer Bücher aus mit Autorinnen und Illustratorinnen Namen, die man ganz schlecht aussprechen kann. In dem Fall ist das Buch aus dem Polnischen übersetzt von, das kriege ich noch besser hin, von Dorothea Traupe.
Aber nun sag uns, wer hat geschrieben?
Piotr Socha oder Socha, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, und Monika Utnik-Strugala. Und es ist ein sehr großes, ich meine, das große Buch vom Dreck ist natürlich, Dreck ist für eine Kinderbuchpraxis natürlich ein ganz wichtiges Thema. Es ist hier keinen gibt, sondern es ist hier hygienisch reines Krankenhauskeime.
Aber Piotr Socha kennen wir doch. Yeah. Das ist doch der mit den Bienen, oder?
Das ist der mit den Bienen.
Genau.
Richtig. Das sieht man den Illustrationen auch an. Der hat ja da schon sehr auch in großen Flächen, mit großflächigen Illustrationen gearbeitet. Auch das Buch ist ein großformatiges Sachbuch, auch ziemlich über 200 Seiten dick. Und es erzählt im Grunde die Geschichte der Schmutzkrankheit, Hygiene. Also das fängt schon an, wie haben sich denn die Menschen, die Höhlenmenschen, die Zähne geputzt? Haben sie überhaupt die Zähne geputzt? Oder wo ist man denn da in der Höhle? Hat man sich da eine Ecke gebildet, wo man, wenn man mal musste, hingegangen ist? Oder wie hat man dann dieses hygienische Problem damals in der Höhle gelöst? Oder wie war das denn im alten Ägypten? Roch da die Straße irgendwie ganz, ganz angenehm? Hat man da, konnte man da schön flanieren gehen? Oder wie muss man sich das eben auch in den unterschiedlichen Zeiten, in den unterschiedlichen Kulturen vorstellen? Wie ist man da mit all dem umgegangen?
Das war zu Goethes Zeiten noch in Weimar ein großes Problem, nicht wahr? Der Bürgersteig heißt deshalb Bürgersteig, damit man nicht knietief durch den
Unrat. Weil man als Bürger über den ganzen Dreck steigen muss.
Durch den ganzen Unrat, der sozusagen in den Straßen war, drüber steigen musste. Deswegen gerne auch knielange Stiefel.
Mhm. Ja, oder es in Frankreich war es ja so, dass man Hygiene war, dass man Parfum aufgelegt hat, damit man den Rest drunter nicht so gerochen hat. Da war ja das Thema Hygiene auch noch eine andere.
Ja, weil Wasser eine ganz andere Funktion hat. Wasser war keimbesetzt irgendwie, nicht?
Genau. Und also diese ganzen Geschichten, so. Bis man eben rausfand, Wasser ist eigentlich gar kein Keimträger, sondern es reinigt. Das hat bis ins 19. Jahrhundert.
Kommt drauf an, wo es herkommt. Ja,
ja,
aus dem Brunnen, der schon ewig steht oder so, ja.
Aber im Grunde ist Wasser erstmal ein Hilfsmittel, um sich hygienischer, um sich zu waschen und damit hygienischer zu sein und um Krankheiten zu verhindern. Und das war eben lange Zeit genau umgekehrt, dass man gesagt hat, wenn man Wasser an sich heranlässt, dann trägt man damit Krankheitserreger oder was auch immer auf den Körper auf, oder wenn man was trinkt, dann nimmt man damit was auf. Das wird in diesem Buch einfach wunderbar erzählt und auch mit den Illustrationen sehr, sehr
anschaulich.
Ja, und auch mit viel Humor und viel Komik umgesetzt. Das sind sehr karikatureske Illustrationen eigentlich. Und ich glaube, dieses Thema ist einfach auch ein gutes Kinderthema. Also Kinder wollen ja schon immer wissen, was passiert denn da in der Toilette, wenn man zieht, wo kommt das denn alles hin, was passiert denn damit und warum muss ich denn jetzt Zähne putzen morgens,
abends? Ja, das würde mich jetzt interessieren, hat der Neandertaler die Zähne geputzt oder nicht?
Eher nicht so.
Eher nicht so?
Nee, das war nicht so seine Hauptaufgabe.
So. Okay.
Da fehlten ja auch die Dr. Best Zank.
Ah ja, die guten Zahnbürsten, okay.
Und die Borsten,
das aus Bambus, aus Bambus vielleicht.
Das muss man sich erstmal zurechtkauen. Also das ist ein wahnsinnig spannendes Buch, was man gar nicht von vorne nach hinten durchlesen muss, sondern was auch in einzelne Kapitel unterteilt ist.
Endet chronologisch wo, würde mich interessieren? In der Jetztzeit oder macht es dann irgendwann einen Schnitt? Also ist zum Beispiel Corona noch ein Thema? Diese Hygienemaßnahmen bei Gesichtsmasken und all dem, kommt das auch vor? Oder wann endet es eigentlich so? Oder manche enden ja 1900.
Ja, es ist schon historisch gedacht. Corona kommt in der Form so jetzt nicht wirklich vor.
Okay.
Natürlich geht es auch um Viren und Keime, aber es ist jetzt kein Buch, was einem die Corona-Pandemie erklärt. Nee,
aber
sondern
sozusagen, manche gehen ja bis zum letzten Jahr und andere.
Nein, es pickt sich immer unterschiedliche Themen raus. Toilette, Zähne putzen.
Ach so, es ist in Themenkreisen.
Es ist in Themenkreisen sortiert. So ist das Buch aufgebaut, sodass man wirklich da, wenn man Lust hat, drin rumlesen kann. Und das macht doch großen Spaß. Wie heißt es so schön? Wo alle stinken, riecht keiner.
Ja.
Und wenn das nicht ein attraktiver Einstieg ist für Kinder.
Das erinnert mich daran, wir könnten auch noch mal, weißt du,
feucht durchwischen
hinten, also da wird's dringend, bevor es sozusagen zum Aufzug geht, da müsste man dringend mal Grundreinigung machen.
Und die Krümel von dem Baguette liegen auch noch überall rum.
Ja, ach, aber also, das ist Baguette jetzt zur Mittagszeit mit dem trockenen Riesling?
Das wäre nochmal was.
Ja.
So, bevor wir jetzt in die Pause gehen, dann noch einen Hinweis. Wer Fragen hat, Themenanregungen, Tipps, gerne schicken an kinderbuchpraxis@mvb-online.de. Und selbstverständlich auch auf Instagram, die Kinderbuchpraxis.